Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roder, einen schönen guten Abend. Endlich raus. Das wollen viele. Raus aus dem Haus, aber auch raus aus dem Lockdown. Ab morgen dürfen immerhin viele Kinder wieder in die Grundschule gehen. Verbände allerdings sorgen sich um die Lehrkräfte. Sie fordern jetzt, dass sie priorisiert geimpft werden. Ob und wie das gehen könnte, das ist gleich ein Thema hier. Außerdem dürfen geimpfte Menschen mehr als andere? Diese Frage wird ja regelmäßig kontrovers diskutiert. Israel probiert es jetzt aus mit einem Pass für Geimpfte. Wie der ankommt und was man inzwischen über die Sicherheit von Impfstoffen weiß, das hören Sie auch hier. Außerdem schauen wir auf den Festakt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das dann ein Thema hier. Und was im Sport heute wichtig war, das erfahren Sie im Telegramm ab 18.35 Uhr. Im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung, geht es um den Kampf um Rohstoffe unter dem Eis in der Arktis. Seit rund 2 Monaten sitzen Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland nun schon zu Hause, viele auf der Couch. Einige von ihnen dürfen jetzt wieder schrittweise zurück in die Grundschule gehen. Allerdings muss man ja auch sehen, dass sich inzwischen wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus bzw. dessen Mutationen infizieren. Der Verband Bildung und Erziehung fordert deshalb jetzt, dass Lehrkräfte schneller geimpft werden, als das eigentlich geplant war. Theo Gerst fasst diese Debatte vom Wochenende zusammen.
2 Zahlen verdeutlichen das Problem. 57,8 waren es gestern, 60,2 sind es heute. Der 7-Tage-Inzidenzwert des RKI steigt wieder schneller. Damit entfernt sich Deutschland zumindest in diesen Tagen auch wieder schneller vom Zielwert 35, ab dem weitere Lockerungen in Aussicht gestellt sind. Vor diesem Hintergrund wachsen die Sorgen vor einer neuen, dritten Pandemiewelle.
Die droht. Die Zahlen der letzten Tage zeichnen ja ein Bild davon, dass die Mutationszahlen jetzt deutlich nach oben gehen und in einigen Regionen die Infektionszahlen deswegen weiter aus dem 35er-Bereich rauskommen,
sagt die Co-Vorsitzende der Grünen Annalena Baerbock im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Sorgen wachsen auch deshalb, weil morgen ein großer Lockerungsschritt ansteht. In 10 Bundesländern öffnen wieder Grundschulen und auch Kitas. Deshalb wuchs in den letzten Tagen der Druck auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, von der bisher praktizierten strengen Priorisierung der Impfungen abzurücken und pragmatischer vorzugehen. Gestern nun reagierte Spahn und kündigte an, dass Grundschullehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas früher an die Reihe kommen sollen.
Wir sagen eben, weil es gesellschaftlich sehr wichtig ist, dass Kitas und Grundschulen wieder beginnen können. Es ist wichtig für die Eltern und für die Kinder. Und weil es wegen der Nichtmöglichkeit zum Abstand, also in der Oberstufe können Sie anders Abstand möglich machen als bei Dreijährigen, wollen wir eben diese Gruppe jetzt zügig dann auch in Gruppe 2 nehmen sozusagen und früher auch ein Impfangebot möglich machen.
Dazu muss die Impfverordnung geändert werden, worauf sich schon morgen der Bund und die Länder im Grundsatz verständigen dürften. Der Druck, die bisherige starre Impfreihenfolge zu lockern, wächst aber auch, weil derzeit viel Impfstoff liegen bleibt. Grund ist die anhaltende Skepsis gegenüber dem 3. zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca. Mit ihm dürfen hierzulande bislang nur unter 65-Jährige geimpft werden, aus der 1. höchsten Prioritätsgruppe, also Pflegekräfte von älteren Menschen sowie medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko. Doch von dieser Gruppe nehmen viele das Impfangebot nicht an. Nicht nur für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist das eine absurde Situation, auch für Annalena Baerbock.
Wir sehen ja, dass einige Impfstoffe eben nicht gegen alle schützen, beziehungsweise besser für unter 65-Jährige verimpft werden können. Und wir sehen auch, dass tagtäglich in den Impfdosen Reste überbleiben. Also man kann auch ganz pragmatisch sagen, wenn wir dann eben immer diese Reste in den Impfdosen haben, dann werden vor allen Dingen Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte informiert, die dann schnell eben diese Restimpfstoßen noch erhalten können.
Karl Lauterbach fordert in der Bild am Sonntag sogar, beim AstraZeneca-Impfstoff jetzt die Impfzentren für alle unter 65 Jahren unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Prioritätsgruppe zu öffnen. Bisher gibt es hier 3 Gruppen, Gruppe 1 mit höchster Priorität, Gruppe 2 hohe Priorität und Gruppe 3 erhöhte Priorität. Doch schon heute blicken Ärzte und auch Politiker nervös auf diese bürokratische Einteilung, die spätestens dann nicht mehr zu halten ist, wenn ausreichend Impfstoffe für Massenimpfungen zur Verfügung stehen. Im zweiten Quartal rechnet Deutschland mit rund 80 Millionen Impfdosen. Um diese zu verimpfen, reichen die bislang oft noch verwaisten Impfzentren nicht aus. Ärzteverbände fordern bereits, dann auch die 100.000 Arztpraxen einzubinden.
Theo Gers berichtete. Israel testet jetzt etwas, über das in Deutschland immer wieder heftig diskutiert wird, nämlich einen Pass für Geimpfte. Nur wer diesen Pass hat, der darf ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad gehen. Wie sicher die Geimpften vor einer Infektion sind, das kann man inzwischen recht gut einschätzen, weil in Israel ja so umfassend geimpft wurde. Tim Aßmann mit den Einzelheiten.
Es klingt wie die Nachricht, auf die alle gewartet haben, aber es ist wohl Vorsicht angebracht. Nach der Meldung, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff einer Studie aus Israel zufolge auch zu 89% vor Übertragung auf andere schützt, verwiesen israelische Experten auf die Vorläufigkeit der entsprechenden Daten und warnten vor zu viel Optimismus. Zur Frage, ob Geimpfte das Virus übertragen können, wisse man noch nicht genug, erklärte Israels nationaler Corona-Beauftragter in einem Radiointerview. Israelische Medien griffen die Studie zur Übertragbarkeit kaum auf und konzentrierten sich auf aktuelle Zahlen zur Wirksamkeit des Impfstoffes. Das in Israels Impfkampagne fast ausschließlich verwendete BioNTech-Pfizer-Vakzin verhindert aktuellen Forschungsergebnissen zufolge zwei Wochen nach der zweiten Impfung schwere Krankheitsverläufe zu nahezu 99%. Fast 96% der Geimpften erkrankten nicht und wenn doch, kam es nur bei 2% von ihnen überhaupt zu Symptomen. Und nur bei 1% zu Krankenhausaufenthalten, schweren Verläufen oder Tod. Die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums bestätigen unterschiedliche Studien der Krankenkassen im Land, die dem BioNTech-Vakzin Wirksamkeiten zwischen 94% und 99% bescheinigten. Wer geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, kann nun bestimmte Privilegien nutzen, die Ungeimpfte nicht haben. Mit dem sogenannten grünen Pass ist der Eintritt in Schwimmbäder, Gotteshäuser und Fitnessstudios möglich. Dieser Kunde eines Studios in Ramat Gan vor den Toren von Tel Aviv stemmt Gewichte und klingt dabei sehr glücklich. Es ist fantastisch, ich habe das so vermisst. Jetzt, wo es den grünen Pass gibt, geht los und lasst euch impfen. Ihr werdet wieder großen Spaß haben. Geht impfen. Diese Botschaft soll von der Einführung der Privilegien ausgehen. Israels Impfkampagne geriet zuletzt ins Stocken, weil die Impfbereitschaft vor allem bei jungen Israelis zu gering ist. Der grüne Pass wird sie motivieren, hofft Regierungschef Netanyahu. Er warb für das Zertifikat und bedauerte, dass man es nicht noch flächendeckender einsetzen kann. Im Handel können wir den grünen Pass leider nicht einführen, denn es geht um unverzichtbare Leistungen bei Lebensmitteln und in Apotheken. In den Einkaufszentren sind auch Kliniken und Ärzte. Dort geht das nicht. Wir werden in Phasen vorgehen. Wer den grünen Pass hat, kann nun Fitnessstudios genießen, bald wieder Kinos und Flüge. All das werdet ihr bekommen, aber wir machen es vorsichtig. Rund 3,2 der 9 Millionen Israelis haben theoretisch Anspruch auf den grünen Pass. Er kann mit einer App auf dem Smartphone vorgezeigt oder ausgedruckt und vorgelegt werden. Diese Chefin einer Kette von Fitnessstudios erklärt, wie es geht. Um rein zu dürfen, braucht man bei uns eine Bescheinigung, dass man geimpft oder genesen ist. Man muss in unserer App auch ein Foto hochladen. Das geht ans Studio, damit wir ein Gesicht zum Ausweis haben. Sobald alles bestätigt ist, wird der Chip zum Eingang freigeschaltet und das Studio zu einer grünen Insel der Sicherheit. Um einen herum sind nur Geimpfte oder Genesene. Zur Einführung des grünen Passes stürzte die Internetseite, auf der er heruntergeladen werden kann, allerdings ab. Die Regierung erklärte, als Ersatz könnten auch normale Impfbescheinigungen vorgezeigt werden. Nach wochenlangem Lockdown durften überall im Land nun Geschäfte und Einkaufszentren wieder öffnen, und das auch für Ungeimpfte. Außerdem wurde die Öffnung der Schulen ausgeweitet. In einem nächsten Schritt soll die Gastronomie folgen. Vorausgesetzt, die zuletzt sinkenden Infektionszahlen steigen nicht wieder an.
Israel führt einen Pass für Corona-Geimpfte ein. Das waren Informationen von Tim Aßmann. Wer in Myanmar auf die Straße geht, muss vor allem Mut mitnehmen. Denn die Militärjunta schießt inzwischen scharf auf die Protestierenden, die es nicht hinnehmen wollen, dass das Militär sich an die Macht geputscht hat und die Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen hat. Die Sicherheitskräfte haben bereits 2 Menschen bei den Demonstrationen erschossen. Und für das erste Opfer haben die Demonstrierenden heute eine Zeremonie veranstaltet. Wie wütend dabei viele waren, das hat Holger Senzel für uns beobachtet.
Es sind verstörende Bilder in den sozialen Netzwerken. Ein Mann liegt regungslos im Schmutz auf dem Bauch. Es ist Nacht, Handylampen beleuchten die Blutlache unter seinem Kopf. Viele hundert Menschen umringen den Toten. Sie sind aufgebracht, wütend, ungeheuer wütend. Zwei Tote blieben zurück nach den Protesten in Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay. Erschossen von Soldaten oder Polizisten, die mit scharfen Schüssen in die Menge die Kundgebung vor einer Schiffswerft auflösten. Die Demonstranten hatten streikende Arbeiter unterstützt, die vom Militär gewaltsam zurück zur Arbeit gezwungen worden waren. 18 Menschen wurden verletzt. Bilder zeigen, wie blutende Menschen auf Tragen abtransportiert werden. Patronenhülsen liegen auf dem Asphalt. Und doch versammelten sich schon am Sonntag wieder Tausende in Naypyidaw, Mandalay und Yangon zum Protest. Trommelten mit Topfdeckeln und auf Mülleimern lautstark ihre Wut gegen die Militärjunta heraus. Trotzten dem massiven Aufgebot der Sicherheitskräfte, Wasserwerfern, Polizisten und Soldaten mit Sturmgewehren, ein bedrohlicher Aufmarsch der Staatsmacht, die den Massenprotest mit allen Mitteln zum Schweigen bringen will. Nachts rückt die Polizei aus, um Gegner der Junta aus ihren Wohnungen zu holen. Das Kriegsrecht gibt ihnen die Handhabe, Menschen jederzeit ohne Haftbefehl einzusperren. Hunderte wurden festgenommen. Doch je brutaler die Militärregierung gegen die Massenproteste vorgeht, umso mehr scheint die Entschlossenheit zum zivilen Ungehorsam zu wachsen. Myanmar, eines der ärmsten Länder Südostasiens und durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich am Boden, wird zunehmend lahmgelegt durch die Proteste. Arbeiter gehen nicht mehr in ihre Fabriken, 3/4 der öffentlichen Bediensteten sind im Streik, sogar technische Einheiten der Armee haben sich dem Widerstand angeschlossen. Die Kunstwelt ohnehin, so wie der bekannte Regisseur Lu Min. Wir haben in unserem Land so oft Gewalt und Diktatur erlebt, selbst in unserer eigenen kurzen Lebensspanne. Es wird Zeit, diese schreckliche Tradition auszurotten, dass Leute mit Waffen die gewählte Regierung rauswerfen können, wann immer sie wollen. Viele Demonstrantinnen haben sich als Aung San Suu Kyi verkleidet. Die Armee hatte die de facto Staatschefin bei ihrem Putsch unter Hausarrest gestellt und machte jetzt mit absurden Anklagen den Prozess. Bei den Wahlen vergangenen November hatte sie die absolute Mehrheit erzielt. General Min Aung Hlaing, neuer starker Mann in Myanmar, sprach von Wahlbetrug, für den es keine Beweise gibt. Er verspricht Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie innerhalb eines Jahres. Doch seine schwer bewaffneten Soldaten auf den Straßen sprechen eine andere Sprache. Kaba Makibu, die Hymne des Widerstandes. Man hört sie überall in Myanmar. Das Lied nach der Melodie von Dust in the Wind entstand nach den Protesten gegen die Militärdiktatur im Jahr 1988. Damals tötete die Armee Tausende. Kaba Makibu, wir werden niemals vergessen. Bis ans Ende der Welt werden wir uns erinnern.
Holger Senzel war das über die Lage in Myanmar. Der Iran macht auf dem politischen Basar gerade folgendes Angebot, nämlich Transparenz gegen Transaktionen. Wenn die internationale Gemeinschaft weiter Atomanlagen inspizieren will, dann will Iran im Gegenzug wieder handeln dürfen. Heißt, die USA sollen alle Sanktionen aufheben. Und um dieses Angebot ein bisschen exklusiver erscheinen zu lassen, hat das iranische Parlament eine Frist gesetzt. Die USA wollen genau dieses Angebot umdrehen. Erst soll Iran sich wieder an das Atomabkommen halten und dann werden die Sanktionen aufgehoben. Heute verhandelt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Teheran und über den Stand berichtet Karin Senz.
Bis jetzt dürfen Inspekteure der IAEA kurzfristig in Atomanlagen. Außerdem bekommt die Internationale Atomenergiebehörde Material von Kameras, die dort installiert sind. So kann sie überwachen, ob der Iran sein Atomprogramm, wie versprochen, nur zu friedlichen Zwecken nutzt oder an Atomwaffen arbeitet. Kurz vor einem Treffen mit Rafael Grossi strahlt der iranische Sender Press TV ein Interview mit Außenminister Mohammad Jawad Zarif aus. Da macht er nochmal klar, das wird sich ab Dienstag ändern. Wir sind selbstverständlich durch ein Gesetz verpflichtet, die Bänder dieser Kameras der IAEA nicht mehr zu geben. In der Vergangenheit haben sie die automatisch gekriegt. Aber jetzt ist klar, dass sie das Material nicht mehr bekommen, solange die USA ihren Verpflichtungen nicht voll nachkommen.
The United States has not come back to full implementation.
Sprich, alle Sanktionen aufheben, die der frühere Präsident Donald Trump gegen den Iran seit 2018 verhängt hat. Das Treffen zwischen Zarif und Grossi zeigt, der IAEA-Chef ist auch in diplomatischer Mission unterwegs, sagt der Teheraner Politikwissenschaftler Ali Bigdeli. Herr Grossi ist kein Diplomat, aber er hat dem Iran Nachrichten von der Europäischen Union, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA überbracht. Seine andere Aufgabe ist, Irans Rückzug vom Zusatzprotokoll soll, hinauszuzögern, um Biden eine Chance zu geben, auch die Opposition im Kongress zufriedenzustellen. Denn die ist teilweise dagegen, dass die USA zum Atomabkommen zurückkehren, das der frühere US-Präsident Donald Trump 2018 verlassen hatte. Grossi war das erste Mal im Sommer im Iran, damals erfolgreich. Er hatte erreicht, dass die IAEA-Inspekteure zwei Standorte kontrollieren können. Dagegen hatte sich der Iran monatelang gewehrt. Big Dilly setzt auch diesmal auf einen Erfolg. Irans Rückzug aus dem Zusatzprotokoll sollte verschoben werden. Wenn Grossi mit leeren Händen aus dem Iran zurückkehren sollte, dann wäre das schlecht für uns. Denn je nachdem, wie sein Bericht an die IAEA-Gouverneure ausfällt, könnte Irans Fall an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gehen. Und das würde die Lage für uns und die USA schwerer machen. Trumps Nachfolger Joe Biden hatte Ende der Woche veranlasst, dass sich iranische Diplomaten in den USA wieder frei bewegen können. Trump hatte ihnen nur noch einen bestimmten Radius zugestanden. Außerdem besteht Washington nicht länger darauf, dass Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran wieder in Kraft treten. Zarif, reicht das nicht. Biden sagt, dass Trumps Politik des maximalen Drucks maximal versagt hat. Aber er verfolgt die gleiche Politik. Er hat nichts daran geändert. Das Problem in den USA ist, egal unter welcher Regierung, sie sind geradezu süchtig nach Sanktionen, nach Druck und Tyrannei.
US is addicted to bullying.
Bleibt der Iran dabei, die Arbeit der internationalen Atomenergiebehörde massiv einzuschränken, sehen manche Experten darin das Ende des Atomabkommens. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist als Vermittler zwischen beiden Seiten im Gespräch. Die USA haben schon erklärt, sie würden eine Einladung von ihm akzeptieren. Der Iran tut sich schwer, auch weil er befürchtet, dass der Westen nicht nur über das Atomprogramm verhandeln will, sondern beispielsweise auch über Menschenrechte und das Engagement in der Region. Trotzdem setzt Big Dilly auf ein positives Zeichen des Iran und erinnert an ein Telefongespräch diese Woche zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Hassan Rouhani. Im Gespräch mit Merkel hat Rouhani versprochen, dass er versuchen werde, Grossi nicht mit leeren Händen zurückkehren zu lassen.
Das waren Informationen von Karin Senz. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Kurz vor dem Straflager noch Scherze machen. Alexej Nawalny hat genau das getan. Er sprach davon, im Gefängnis gerne Gurken einzulegen und lachte, als er vor Gericht zweimal innerhalb von nur wenigen Stunden eine Niederlage einstecken musste. Anderen ist gar nicht nach Lachen zumute. Die EU zum Beispiel, die droht erneut mit Sanktionen gegen Russland wegen der Haftstrafe für Nawalny. Was Russlands bekanntesten Oppositionellen jetzt erwartet, schildert Christina Nagel.
Die Lager sind oft nur schwer erreichbar. Sie liegen meist abseits jedweder Zivilisation und sie hätten, sagt Pjotr Kurjanow bitter, auch mit der zivilisierten Welt nichts gemein. Man muss selbst gesehen haben, unter welchen Bedingungen Menschen dort über Jahre gehalten werden. Du verlierst nach und nach den Verstand. Kurjanow, der sich für die Rechte von Häftlingen engagiert, weiß, wovon er spricht. Er hat selbst mehrfach gesessen. Die Zeit in den Lagern hat sichtbare Spuren hinterlassen. Das Schlimmste, sagt er, seien nicht die Mauern, der Stacheldraht oder die Wachtürme, sondern die in die Jahre gekommenen Baracken, in denen die Häftlinge leben müssen. Immer zusammen, nie allein. Schlafsäle mit Dutzenden Doppelstockbetten, erzählt Olga Romanova, die eine Organisation zur Unterstützung von Häftlingen gegründet hat. Die Dusche, die Toilette, alles ist offen einsehbar, der ganze Waschraum. Es ist schon gut, wenn es überhaupt eine Dusche gibt, wenn nicht, dann gibt es nur Waschbecken. Es fehle, sagt Pjotr Kurjanow, jede Privatsphäre. Physische und psychische Gewalt seien an der Tagesordnung unter den Häftlingen, aber auch das Wachpersonal finde leicht Gründe, um jemanden abzustrafen. Ein offener Knopf, ein angeblich ausgebliebener Gruß. Am Tagesablauf habe sich in all den Jahrzehnten wenig geändert, sagt Olga Romanova. Wecken um 6 Uhr in der Früh mit lauter Musik, Betten richten, waschen, Morgenappell, Frühsport bei jedem Wetter. Umgerechnet 80 Cent pro Tag und Häftling würden für Essen ausgegeben, sagt die Menschenrechtlerin. Das spreche schon für sich. Danach gehe es geschlossen in den Arbeitsbereich des Lagers, ans Fließband oder in die Näherei. Vor der Bettruhe um 22 Uhr ein wenig Freizeit. In der Regel gibt es eine Bibliothek und einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher, wo die staatlichen Kanäle zu empfangen sind. Besuche von Anwälten seien kompliziert, aber möglich, sagt Romanova. Schwieriger ist es für die Angehörigen. Sie haben das Recht auf einen Besuch im Monat, ein Gespräch per Telefon getrennt durch Glasscheiben für maximal 4 Stunden. Alle 3 Monate hätten die Inhaftierten theoretisch das Recht, Besuch für bis zu 3 Tage zu bekommen. Aber die dafür vorgesehenen Zimmer seien rar und hart umkämpft. Die Lagerleitung nutze sie als Druckmittel. Angesichts der öffentlichen Aufmerksamkeit, die Nawalny nach sich ziehe, werde sich das Wachpersonal vermutlich auch in Sachen Gewalt zurückhalten, meint Olga Romanova. Trotzdem sei es einfach, in einem russischen Lager zu sterben. Dort fällt er entweder die Treppe herunter oder er lässt sich auf einen Konflikt mit einem Kriminellen ein und wird erstochen. Das ist weit verbreitet. Solche Aufträge sind normal.
Christina Nagel berichtete. Terror war ein bestimmendes Thema im Wahlkampf in Niger. Heute konnten die Menschen in einer Stichwahl abstimmen, wer der neue Präsident wird. Und dabei blieb es nicht ruhig. Mindestens 7 Menschen sind getötet worden. Dunja Sadaki.
Der 69-jährige Amtsinhaber Issoufou tritt verfassungskonform nach 2 Amtszeiten ab. Die Wahl gilt als historisch, da das erste Mal seit der Unabhängigkeit von Frankreich nach einer demokratischen Wahl friedlich die Macht übergeben werden soll. Im Niger hatte sich das Militär seit 1960 4-mal an die Macht geputscht. Gute Chancen werden dem Vertrauten des scheidenden Präsidenten Bassoum ausgerechnet. Der 61-jährige ehemalige Innenminister hatte im ersten Wahlgang Ende Dezember rund 39% der Stimmen für sich gewinnen können. Sein Konkurrent, der 71-jährige Ousmane, war in den 90ern schon einmal Präsident gewesen und durch einen Putsch gestürzt worden. Laut Angaben der Wahlkommission sollen die Wahllokale um 20 Uhr schließen. Tausende Sicherheitskräfte waren während der Wahlen im Einsatz. Der Wüstenstaat Niger ist laut UN-Angaben das ärmste Land der Welt und wird gleich an mehreren Landesgrenzen von kriminellen Banden und Terrorgruppen bedroht. Hunderttausende Soldaten wurden dadurch getötet. Hunderttausende Menschen befinden sich auf der Flucht.
Dunja Sadaki berichtete. Seit 1700 Jahren leben jüdische Menschen auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik. Und um an diese lange Geschichte zu erinnern, fand heute ein Festakt in Köln statt. Und dabei ging es um sehr gegenwärtige Fragen. Welche, sagt Christina Maria Purkert.
In der Kölner Synagoge hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deutlich gemacht, lebendiges Judentum hier und heute ist unverzichtbar für Deutschland.
Wenn ich mir als Bundespräsident für dieses Fest ja etwas wünschen darf, dann nicht nur ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wirs, sondern dass wir auch denen entschieden entgegentreten, die gerade das noch oder wieder in Frage stellen.
Antisemitismus und die Gewalt, die Jüdinnen und Juden auch gegenwärtig erfahren, sollen in dem Festjahr nicht verschwiegen werden. Das betonte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.
Die Schattenseiten der jüdischen Geschichte in Deutschland auszublenden, wäre falsch. Wir werden keine Jubelarie aus diesem Festjahr machen.
Doch es soll jüdisches Leben in all seiner Vielfalt zeigen. Einen Eindruck davon hat auch der Festakt vermittelt, in dem jüdische Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen in kleinen Filmen zu Wort gekommen sind. Auch Künstler wie der Berliner Rapper Ben Salomo.
Djeduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde mir geraubt. Trotz all dem bin ich hier zu Haus, seit 1700 Jahren ist das zu glauben.
Ben Salomo engagiert sich als Musiker und Schriftsteller in Projekten, die Antisemitismus vorbeugen. Damit steht er für das Hauptziel des Festjahres, durch Begegnung und Kennenlernen Verständnis und Einfühlungsvermögen zu schaffen. Abraham Lehrer, Kölner Jude und Stellvertreter Josef Schusters im Zentralrat, betont deshalb, wie untrennbar der Blick in die Geschichte mit der Zukunftsperspektive verbunden ist.
Die Auseinandersetzung mit der überlieferten Gedenkkultur und ihr Vorbereiten auf die kommenden Generationen ist ein Thema unseres Festjahres. Für die Zukunft moderne Formen des Gedenkens zu finden, wäre wunderbar. Den positiven Einfluss offenzulegen, den jüdische Menschen auf die Entwicklung unserer Region und unseres Landes durch die Jahrhunderte in Kultur, Wissenschaft und Politik gehabt haben und bis heute noch haben, gehört aber auch dazu.
Vivian Kanner, Schauspielerin und Sängerin, hat im Festakt diesen Einfluss verdeutlicht mit einem Lied des vor der Shoah geflüchteten und später zurückgekehrten Komponisten Werner Richard Heimann.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Und ich träum davon schon lange, lange Zeit.
Heute wurde das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben eröffnet. Das war ein Beitrag von Christina Maria Purkert. Und damit kommen wir jetzt zum Sport mit Raphael Späth.
Ja, und wir schauen zunächst einmal auf die Fußball-Bundesliga. Zwischen Hoffenheim und Bremen steht es nach gut 35 Minuten 1:0 für Hoffenheim. Heute Mittag hat Leipzig durch ein 3:0 gegen Berlin wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft gesammelt. Lars Becker.
Am Ende war es eine klare Angelegenheit für den Tabellenzweiten RB Leipzig im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC. Klarer 3:0-Sieg für das Team von Julian Nagelsmann. Die hätten schon in der 5. Minute durch Wang den Koreaner in Führung gehen können. Da scheitert er noch an Hertha-Keeper Jahrstein. 28. Minute 1:0, knapp 30 Meter Torentfernung. Fulminanter Schuss vom Kapitän von Sabitzer senkt sich unter die Latte 1:0. Spätestens dann hatte Leipzig die Partie im Griff. 2:0 der eingewechselte Mukiele verwertet einen Fehler in der Abwehr von Hertha BSC zum 2:0 humorlos und das 3:0 84. Minute. Willi Orban, kurz ausgeführte Ecke, Flanke Kopfball Urban 3:0. Leipzig bis auf 2 Punkte ran an den Tabellenführer Bayern München. Hertha BSC weiter mittendrin im Abstiegskampf und langsam in akuter Abstiegsgefahr.
In akuter Abstiegsgefahr auch der FC Augsburg. Heute kassierten die Augsburger in letzter Sekunde noch den Ausgleich gegen Bayer Leverkusen. Eine gefühlte Niederlage, berichtet Michael Küster.
Fast hätte es gereicht für den FC Augsburg mit dem allerersten Sieg überhaupt über Bayer Leverkusen. Bereits nach 4 Minuten ging der FCA nach einem schweren Torwartfehler von Leverkusens Niklas Lomp in Führung. Niederlechner schießt ins leere Tor, nachdem der Torhüter ein Luftloch geschlagen hatte. In der Folge wütende Leverkusener schnürten die Augsburger immer wieder ein, ohne allerdings zunächst richtig Torgefahr entwickeln zu können. Augsburg blieb stets gefährlich durch Konter. Hätte durch Niederlechner bereits in der ersten Halbzeit das zweite Tor erzielen können. Im zweiten Durchgang dann ein Sturmlauf von Bayer Leverkusen. Am Ende war es die letzte Spielsekunde in der vierminütigen Nachspielzeit. Tapsoba, der Innenverteidiger, erzielt in der allerletzten Sekunde das 1:1. Endstand unentschieden in Augsburg gegen Leverkusen.
Und in Dortmund waren heute die deutschen Leichtathletikprofis bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Einsatz. Ein erster Gradmesser vor den Olympischen Spielen in Tokio in gut 5 Monaten. Alexander Lorenz fasst die Geschehnisse zusammen.
Die Pflicht hat Malaika Mihambo erfüllt. 6,70 Meter reichten zur deutschen Meisterschaft. Die Kür gelang der Weitsprung-Weltmeisterin in Dortmund aber nicht. Deutschlands Sportlerin des Jahres blieb unter der angepeilten 7-Meter-Marke.
Dass man immer 7 Meter springen kann, man glaube ich von keiner Springerin erwarten. Wenn es so einfach wäre, dann würde das auch öfter passieren. Ich hoffe, dass mir das natürlich auch dieses Jahr in der Halle gelingt, aber ein Selbstläufer ist es nie.
Auch Hochsprung-Europameister Mateusz Pszibylko blieb unter seinen Möglichkeiten. Wegen einer Fußverletzung kam der Leverkusener nur auf Platz 5. Außenseiter Jonas Wagner gewann mit starken 2,28 Meter. Den Schlusspunkt der Titelkämpfe von Dortmund setzte Gesa Felicitas Krause. Die Hindernis-Europameisterin gewann den Titel über die flachen 1500 Meter, obwohl es nicht ihre Hausstrecke ist.
Ich wusste, dass ich schnell bin, aber ich habe so viele Rennen bestritten und ich war so müde die letzten Tage. Und deswegen bin ich jetzt gerade wirklich, wirklich glücklich, dass das so hingehauen hat.
Sagt Gesa Felicitas Krause. Nächstes großes Ereignis auf dem Weg Richtung Tokio sind dann die Hallen-Europameisterschaften Anfang März. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben ihr sportliches Großereignis des Jahres schon hinter sich. Heute standen mit den Massenstarts die beiden letzten Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Pokljuka auf dem Programm. Thomas Kunze berichtet.
Auch in den abschließenden Massenstartrennen waren die deutschen Biathleten nur Zaungäste bei der Medaillenvergabe. Dabei lag Arndt Peiffer bei Halbzeit noch ziemlich korrekt auf Kurs. Dann aber folgten in den stehenden Anschlägen 3 Strafrunden und Peiffer wurde weit nach hinten gespült. Am Ende sprang Rang 12 heraus. Über den Sieg freuten sich die Norweger. Sturla Holm Lagreid holte Gold und auch Silber ging an Norwegen für Johannes Dorle. Bei den Frauen hatte sich Franziska Preuß viel vorgenommen und wieder scheiterte es nur an Kleinigkeiten. Preuß wurde ordentliche Sechste mit 2 Strafrunden. Ein Treffer mehr und sie hätte um die Podestplätze mitkämpfen können. So allerdings triumphierte die schießfehlerfreie Österreicherin Lisa Theresa Hauser vor Ingrid Landmark-Tondrevold und Tiril Eckhoff. Beide kommen auch aus der erfolgreichsten Nation dieser WM, aus Norwegen.
Und auch bei der Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo gab es heute gleich 2 norwegische Medaillen beim abschließenden Slalom der Männer. Sebastian Voss-Sollewang gewann Gold vor dem Österreicher Adrian Petel und seinem Landsmann Hendrik Christoffersen, bester Deutscher auf einem enttäuschenden 15. Rang, Linus Strasser.
Ja, und jetzt im zweiten
Warum ist das Ergebnis eigentlich ziemlich egal? Natürlich war noch so das Ziel, vielleicht Top 15 zu schaffen, weil doch relativ viel ausgeschieden sind. Aber vor allem das Hauptaugenmerk war auf wirklich wieder mich auf die Sachen konzentrieren, die mich schnell machen, das unkompliziert Skifahren. Und das ist mir dann auch jetzt im zweiten abschnittsweise eigentlich ganz gut gelungen.
Sagt Skifahrer Lino Strasser, und mehr Sport hier im Deutschlandfunk dann in gut einer halben Stunde.
Danke, Raphael Spät, dafür. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.